Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Mein Name ist Jule Reimer. Wir fahren morgens relativ eng gedrängt mit dem Firmenwagen zur Arbeit. Ist das zulässig? Muss ich das hinnehmen? Schrieb uns gestern ein Handwerkergeselle. Wir schauen heute deshalb noch einmal genauer auf die Rechte, die Arbeitnehmer haben, die nicht ins Homeoffice gehen können und weiterhin tagtäglich eng mit Kollegen oder Kunden zusammenarbeiten. Hund, Katze und Kuh. Wir schauen auch, ob das Coronavirus bei Nutz- und Haustieren eine Rolle spielen könnte. Strom brauchen wir alle. In Frankreich stammt der Strom zu 70% aus Atomkraftwerken, wo es ja besonders auf eine gute Wartung und Bewachung ankommt. Wir blicken auf die Krisen-Corona-Vorsorge beim AKW-Betreiber EDF. Die Briten wollen ja ohne die Europäische Union alles besser machen, auch bei den nicht nur bei Umweltschützern so umstrittenen Subventionen für die Agrarwirtschaft. Und im Verbrauchertipp geht es um Datenschutz. Wie lassen sich Akten spurlos vernichten? Nicht jeder, der derzeit im Homeoffice arbeitet, ist glücklich mit dieser Lösung. Aber es gibt ja noch genug Frauen und Männer, die ständig im direkten Kundenkontakt stehen müssen und sich Sorgen um ihre Gesundheit machen. Am Telefon begrüße ich Andreas Grämer. Sie sind Fachanwalt für Arbeitsrecht in Köln. Guten Tag.
Guten Morgen, Frau Reimer.
Herr Grämer, nehmen wir mal den Busfahrer, der öffentliche Verkehrsmittel dafür sorgt, dass wir weiter morgens mit dem Bus zur Arbeit kommen. Muss der Arbeitgeber da auf Schutzmaßnahmen achten?
Ich denke ja. Wir haben eine Generalklausel, nach der der Arbeitgeber verpflichtet ist, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass der Arbeitnehmer vor Gefahren für seine Gesundheit geschützt ist. Mit der Einschränkung immer, soweit das in der Natur der Sache durchsetzbar ist, also soweit solche Möglichkeiten für den Arbeitgeber zumutbar bestehen.
Ja, und welche Maßnahmen sind dann zumutbar?
Also bei dem Busfahrer würde ich sagen, da können Sie ja von ganz großen Maßnahmen erstmal ausgehen und sagen, möglicherweise sind die nicht durchführbar oder zumutbar. Man könnte nach einer...
Den ganzen Bus desinfizieren.
Ganzen Bus desinfizieren an der Endstation. Mhm. Sicherlich zumutbar und sicherlich verlangen kann der Busfahrer, dass man ihm zur Verfügung stellt Handschuhe, Desinfektionsmittel, Mundschutz, wenn er den tragen will. Viele wollen ihn gar nicht tragen.
Mhm. Ist die Atmung auch beeinträchtigt, wenn es diese sehr guten Mundschutze sind.
Richtig. Man kann sicher überlegen, wenn dort vorne Personen einsteigen im Bus, ob die Abtrennung des Busfahrerplatzes mit so einer Plexiglasscheibe möglich ist. Mhm. Das sind die Maßnahmen, die sicher gehen und die der Busfahrer sicher verlangen kann.
Ist das denn bei der Verkäuferin, die im Lebensmitteleinzelhandel an der Kasse sitzt, kann die auch dann direkt sagen, ich möchte eine Atemschutzmaske tragen? Das kann ja möglicherweise auch Kunden verschrecken.
Ja, das Kundenverschrecken ist, glaube ich, nicht das Schwierige dabei, sondern das wirkliche, der wirkliche Störfaktor könnte darin bestehen, dass die sich nicht verständigen kann mit Kunden. Okay. Und dass sie auf die Art und Weise den Betriebsablauf stören. Also, dass es an der Kasse zu Schlangen kommt, weil dort Kommunikationsprobleme bestehen. Das wäre der Punkt, wo der Arbeitgeber sagen kann, das mache ich nicht. Aber sicher, wenn jemand eine Maske tragen will als Schutz vor Tröpfcheninfektionen und Handschuhe haben möchte, muss der Arbeitgeber die zur Verfügung stellen. Da gehe ich von aus.
Nehmen wir an, der eigene Lebenspartner ist krank und damit nochmal besonders gefährdet. Darf ich dann eine Freistellung vom Kundenkontakt beim Arbeitgeber beanspruchen? Oder habe ich die Möglichkeit, auch wahrscheinlich dann unbezahlt Urlaub zu nehmen?
Also die Frage des unbezahlten Urlaubes, da müssen wir mal unterscheiden. Im öffentlichen Dienst gibt es den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Da gibt es eine Vorschrift, dass Beschäftigte bei Vorliegen eines wichtigen Grundes Sonderurlaub erhalten. Der wird in der Regel in solchen Fällen wohl auch gewährt werden, weil natürlich der Arbeitgeber daran interessiert ist, dass nach Ablauf der Pandemie alle Menschen wieder störungsfrei ihre Arbeit weitermachen können. Das gibt es nicht. Den Anspruch, ich lasse mich freistellen, unbezahlten Urlaub, gibt es ansonsten im Arbeitsleben nicht. Man könnte aber über den Betriebsrat, über Betriebsvereinbarungen derartiges vereinbaren für gerade solche Fälle. Das setzt in einem Betrieb, in dem es einen Betriebsrat gibt, voraus, dass es entsprechende Vereinbarungen zu den Urlaubsgrundsätzen gibt. Der Betriebsrat kann die sogar einfordern, im Zweifel erzwingen. Ja.
Mhm. Dazu muss man aber natürlich auch einen Betriebsrat haben, also nur Mut beim Gründen. Wenn man dann tatsächlich erkrankt, eine Ansteckung auftritt, das ist ja jetzt nicht so einfach nachzuvollziehen, woher die kommt. Ist das dann ein Arbeitsunfall oder ist man durch die Berufsgenossenschaft abgesichert?
Nee. Nein, sind sie nicht, weil Sie sagten es schon, es ist nicht nachvollziehbar, wo die herkommt. Mhm. Ich kann ja die Ursache gerade also einer solchen Erkrankung kann ich ja in der Regel nicht nachweisen. Und deshalb kann ich das nicht zurückführen auf meinen Arbeitsplatz. Ich kann Vermutungen äußern, aber das reicht sicherlich nicht, um die Berufsgenossenschaft von ihrer Eintrittspflicht zu überzeugen.
Mhm. Nehmen wir an, ein Arbeitnehmer kann nur per öffentlichen Personennahverkehr zur Arbeit kommen, was ja möglicherweise eine größere Gefährdung ist. Darf er zu Hause bleiben?
Nein. Wie er zur Arbeit kommt, also ich bin jetzt rein rechtlich, ich kann immer vereinbaren mit dem Arbeitgeber, aber wie er zur Arbeit kommt, ist ausschließlich ihm überlassen. Er muss anbieten, die Arbeit dort, wo der Arbeitsplatz ist. Und kann hoffen, dass der öffentliche Nahverkehr entsprechende Schutzmaßnahmen hat. Also hier in Köln gibt es jetzt schon so die eine oder andere Maßnahme, die es ermöglicht, wieder Straßenbahn zu fahren. Ja.
Mhm. Macht es einen Unterschied, wenn man Polizist ist zum Beispiel, also in einer besonderen Funktion, muss man da mehr Risiko tragen?
Ja, das ist hier nicht sehr einschlägig. Wir haben das Arbeitsplatzschutzgesetz in Deutschland. Da ist ausdrücklich vorgesehen, dass für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, also auch für Polizisten, abweichende Regelungen getroffen werden können, die sich aus der Natur der Sache ergeben. Die sind in der Regel ja auch besser geschult als der Normalbürger, ne?
Das war der Fachanwalt für Arbeitsrecht Andreas Krämer. Vielen Dank für diese Information. Und grundsätzlich ist es natürlich auch nicht gerade im Interesse eines Arbeitgebers, wenn Leute krank zur Arbeit kommen.
Genau.
Seit Dienstag hat die französische Regierung im Land eine Ausgangssperre verhängt. Das dürfte auch dafür sorgen, den Energiebedarf für die Laufzeit dieser Maßnahme deutlich zu senken. Gleichzeitig könnte aber die sich ausbreitende Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Stromproduktion haben. Deren Aufrechterhaltung ist jedoch unabdingbar. An erster Stelle geht es dabei um das reibungslose Funktionieren der Kernkraftwerke, denn die liefern in Frankreich weiterhin über 70% der Elektrizität. So hat der Atomparkbetreiber EDF diese Woche seinen Pandemieplan in Kraft gesetzt. Susanne Krause hat ihn sich angeschaut.
Vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus ist auch das Personal der Atomkraftwerke nicht sicher. In der Anlage von Fessenheim, dem ältesten Kernkraftwerk Frankreichs, das Ende Juni komplett schließen soll, ist kürzlich ein erster Infektionsfall bei einem Arbeiter aufgetreten. Daraufhin wurden 26 seiner Kollegen in Quarantäne geschickt. Betreiber EDF, Électricité de France, versichert, all diese Personen seien nicht in den Bereichen Sicherheit und Betrieb des AKW tätig gewesen. Neue Zahlen über potenzielle weitere Infektionsfälle, ob in Fessenheim oder einem anderen Kernkraftwerk im Land, gibt der Stromkonzern nicht mehr heraus. Denn Frankreich habe mittlerweile Epidemiestufe 3 ausgerufen. So erklärt die ÖDF-Pressestelle auf Nachfrage des Deutschlandfunks. Das bedeutet, genaue Opferzahlen in der Gesamtbevölkerung werden nun nur noch von der Regierung mitgeteilt. Nunmehr hat der Atomparkbetreiber seinen Pandemieplan aktiviert. Erstmals aufgestellt wurde dieser Krisenplan zu Jahrtausendbeginn und jeweils anlässlich der H1N1 Vogelgrippe-Epidemie 2009 und der SARS-Epidemie 2013 aktualisiert. In einer Presseerklärung gibt ÖDF an, Zitat, dieser Plan zielt auf die Aufrechterhaltung des Betriebs über 3 Monate hinweg ab. Dabei stütze man sich im Atombereich auf, so ÖDF, extreme Szenarien. Der sichere Betrieb eines Atommeilers sei 12 Wochen lang möglich, falls 25% des Personals also jeder vierte, zur gleichen Zeit abwesend sei. Überbrücken ließe sich auch, falls in der Hochzeit der Epidemie für bis zu 3 Wochen 40% des Personals ausfalle. Zum Maßnahmenkatalog des ÖDF-Pandemieplans zählt ebenso, auf den Modus Nacht- oder Wochenendbetrieb zu schalten. Da wird ein Standort mit 2 Meilern von lediglich 120 Personen betrieben, statt über 800 im normalen Tagesbetrieb. Und als Notnagel verweist der Stromkonzern auf die mobile Einsatztruppe, die in Frankreich als Krisenhilfe nach der Katastrophe im japanischen Fukushima eingerichtet wurde. Die Berechnungen von ÖDF in seinem Pandemieplan hält Yves Marignac für eher sehr optimistisch. Marignac leitet das Büro von Wyss Paris, einer unabhängigen und atomkritischen Experteneinrichtung im Bereich Energiepolitik. Mit reduziertem Personal zu fahren kann vielleicht ausreichen, um die Stromproduktion per se aufrechtzuerhalten, aber es reicht sicher nicht aus, um die Sicherheit der Anlagen und deren Wartung vollständig zu garantieren. Vor einigen Tagen hat ÖDF erstmals Stufe 2 seines Pandemieplans ausgelöst. Im AKW im normannischen Flamanville wurden die alljährlichen Wartungsarbeiten 2er dortiger Atommeiler unterbrochen. Die Corona-Pandemie-Krise mache, so Yves Marignac, einmal mehr deutlich, welche Schattenseiten die Abhängigkeit vom Atomstrom für die französische Wirtschaft und Gesellschaft habe.
Dans l'immédiat, le temps est à gérer la crise, y compris...
Derzeit geht es natürlich nur darum, die aktuelle Krise zu bewältigen und auch die Atomstromproduktion aufrechtzuerhalten. Langfristig aber muss man die Lehren aus der Krise ziehen. Dazu gehört auch die Frage der Verwundbarkeit unserer Atomanlagen. Das wird nach Ende der Krise sicher nicht die erste Frage sein, die aufs Tapet kommt, aber das zählt zu den Themen, bei denen man genau auf den Erfahrungsrücklauf wird schauen müssen. Staatspräsident Macron wolle, so schreibt die Tageszeitung Le Monde, alle Konsequenzen aus der aktuellen Pandemiekrise ziehen. Eine allgemeine Aussage, die von Macron nicht für den Atomstromsektor spezifiziert wird. Zumindest vorerst nicht.
Aus Frankreich, Susanne Krause. Können sich auch Hund, Katze oder Kuh mit dem Coronavirus infizieren? Dazu forscht das Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit auf der vorpommerschen Insel Riems bei Greifswald. Silke Hasselmann über den Stand der Erkenntnisse.
Ob die Maul- und Klauenseuche, die Schweinepest, BSE-Rinderwahn, die Vogelgrippe, wann immer Tierseuchen im Umlauf oder im Anmarsch sind, ist das Friedrich-Löffler-Institut auf der vorpommerschen Insel Riems gefragt. Kein Wunder, so Institutschef Thomas Mettenleiter.
Ja, wir sind als Friedrich-Löffler-Institut, ja, das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Wir beschäftigen uns mit Gesundheit und Wohlbefinden, insbesondere lebensmittelliefernden Tiere.
Außerdem soll es dazu beitragen, Menschen vor Infektionskrankheiten zu schützen, die zwischen Tier und Mensch übertragen werden können. Nun erklärt das Löffler-Institut, dass es sein Hauptaugenmerk aktuell auf die Corona-2-Forschung lege. Erstaunlich, denn bislang gilt das neuartige SARS-CoV-2 als ungefährlich für Tiere. Nirgends finden sich Belege dafür, dass sich Nutz- oder Haustiere mit diesem Virus infiziert oder gar Menschen damit angesteckt haben. Doch die Wissenschaftswelt scheint sich nicht sicher zu sein. Das Löffler-Institut bei Greifswald jedenfalls geht 3 drängenden Fragen nach. An Schweinen und Hühnern wird laut Professor Mettenleiter erforscht.
Die Gesundheit der landwirtschaftlichen Nutztiere, das heißt, sind diese Tiere von diesem Virus gefeit? Ist der Erreger aber vielleicht doch in der Lage, diese Tiere zu infizieren?
Man wolle mögliche Übertragungswege erkennen und herausfinden, wie und in welchem Umfang sich das Virus im Tierorganismus vermehren kann. Das ist auch aus Verbrauchersicht interessant, jedenfalls für Konsumenten von schlachtfrischen Fleischprodukten. Eine nächste wichtige Frage wäre dann, wie viele Erreger von infizierten Tieren ausgeschieden werden, und zwar beim Ausatmen wie auch durch Kot und Urin. Denn darüber könnten die Tiere zur virusschleudernden Gefahr vor allem für jene Menschen werden, die Ställe ausmisten, Tiere füttern, auf die Weide treiben, Kühe melken oder die als Tierärzte und Tierpfleger direkten Kontakt haben. Institutschef Thomas Mettenleiter.
Die Versuchsreihen laufen noch. Wir erwarten erste Ergebnisse bis Mitte, Ende des nächsten Monats.
Die Forschung ermöglicht vielleicht auch Rückschlüsse auf Fragen, die viele Haustierbesitzer umtreiben. Kann sich mein Hund bei einem SARS-CoV-2-infizierten Menschen anstecken? Kein Kuscheln mehr mit Katze, Hamster, Wellensittich, weil die das neuartige Virus haben und übertragen könnten? Das Friedrich-Löffler-Institut bei Greifswald schreibt auf seiner Internetseite, Zitat, es gibt weiterhin keine Hinweise darauf, dass Hunde oder Katzen ein Infektionsrisiko für den Menschen darstellen. Für Hunde und Katzen werden zunächst keine Maßnahmen wie die Absonderung, Trennung oder Quarantäne empfohlen. Zitat Ende. Doch einige Wissenschaftler, etwa aus China, halten es für möglich, dass das SARS-CoV-2 von Haustieren auf Menschen überspringen kann. Eines ist sicher, dieses Virus stammt von einem Tier, höchstwahrscheinlich von einer Fledermaus. Deshalb, so Professor Mettenleiter, gehen seine Kollegen in Unterdrucklaboren auch der Frage nach,
wie kommt es dazu, dass Fledermäuse, in unserem Falle Flughunde, ein gutes Reservoir für diese Viren darstellen? SARS-CoV-2 kommt ja genauso wie das ursprüngliche SARS-Virus aus einem Fledermausreservoir.
Frettchen wiederum kommen bei einem dritten Forschungsschwerpunkt zum Einsatz. Darin geht es um
die Etablierung eines Tiermodells, das möglichst die Infektion des Menschen und insbesondere die Krankheit des Menschen so gut wie möglich widerspiegelt. Das ist eine Voraussetzung, um zum Beispiel Impfstoffe oder auch Therapeutika, die später am Menschen eingesetzt werden sollen, vorher zu testen.
Auch hier, so Thomas Mettenleiter vom Löffler-Institut auf Riems, seien erste Erkenntnisse in etwa einem Monat zu erwarten.
Silke Hasselmann berichtete, Corona hin oder her, bei anderen Themen wird derzeit auch die Weichen gestellt. Zum Beispiel bei der höchststrittigen Frage, wie die Europäische Union in den nächsten 7 Jahren ihre milliardenschweren Subventionen für die Agrarwirtschaft gestalten soll. Umweltschädigend und ökonomisch wenig sinnvoll seien die bisher verteilt, sagen nicht nur Umweltverbände, sondern auch Agrarwissenschaftler. Die Briten wollen nach dem EU-Austritt jetzt alles anders und besser machen. Friedbert Meurer aus London.
George Justice kommt aus Cornwall. Seine Familie hat dort einen Bauernhof und Justice gehörte früh zu den Bauern, die für den Brexit waren. Das entsprach damals nicht der offiziellen Politik des Bauernverbands. George Justice wurde unter Premierminister Boris Johnson Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium und schwärmte von den Möglichkeiten des Brexits.
There may be opportunities to displace Irish beef from the UK market.
Es kann uns gelingen, dass wir irisches Rindfleisch auf dem britischen Markt durch unser Fleisch ersetzen. Wir können dänische oder französische Molkereiprodukte verdrängen oder auch Blumen und Pflanzen aus den Niederlanden. Vor einem Monat stieg Justice zum Minister auf. An ihm wird es jetzt liegen, die neue Landwirtschaftspolitik nach dem Brexit zu entwickeln. Im Kern soll sie so aussehen. Für 5 Jahre wird die britische Regierung dem Agrarsektor genau das Geld geben, das er bisher von der EU bekommt, nämlich etwa 3,5 Milliarden Euro. Zweitens sollen aber nach und nach die direkten Beihilfen an die Bauern abgeschafft werden. Die britischen Landwirte sollen für Leistungen bezahlt werden, für die Trockenlegung von Mooren, die Pflege von Hecken oder Maßnahmen für den Flutschutz. Justice Vorgängerin Theresa Villiers stellte vor 2 Monaten das entsprechende Gesetz vor. Einer der größten Vorteile davon, dass wir die EU verlassen, ist der Abschied von der gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Die Landwirte werden selbst entscheiden können, wie sie ihr Geschäft ausrichten wollen. Gleichzeitig werden sie erheblich dazu beitragen, unsere Klimaziele zu erfüllen. Viele Einzelheiten sind noch zu klären. Der Bauernverband, ein skeptisch bis ablehnend beim Brexit, kann sich aber prinzipiell mit den Zielen anfreunden. Verbandschefin Minette Betters stellt jedoch Bedingungen.
It is absolutely in the economic interests of the European Union and the UK.
Zwischen uns und der EU muss es einen barrierefreien Handel geben. Außerdem brauchen wir weiter Erntehelfer aus den EU-Staaten. Drittens wird es weiter einige finanzielle direkte Beihilfen geben müssen, um Krisen zu managen.
Some form of stability payment will be essential to manage our risk.
Ein Beispiel für Risikohilfe wäre die jüngste Flut in Wales und Yorkshire, die Saat von Frühkartoffeln vernichtet hat. Eigentlich will die Regierung die Zuwanderung drosseln, aber die Landwirte brauchen Helfer aus Polen, Slowakei oder Rumänien. Und noch etwas bereitet Sorgen. Theresa Villiers wurde durch George Justice als Ministerin möglicherweise auch deswegen ersetzt, weil sie kategorisch dagegen war, die Verbraucherstandards für Lebensmittel abzusenken. Gleichzeitig mit der EU verhandelt London nämlich auch mit den USA. George Justice, der neue Minister, versucht zu beruhigen.
Prohibition on sale of chlorine-washed chicken.
Das Verbot von Chlorhühnchen und Hormonrindfleisch bleibt bestehen.
So those prohibitions remain in place.
Aber Premierminister Boris Johnson könnte bereit sein, die Interessen der britischen Landwirtschaft bei den anstehenden Handelsgesprächen zu opfern. In einem internen Papier aus dem Finanzministerium, das der Presse zugespielt wurde, heißt es, Großbritannien kann sich ein Beispiel an Singapur nehmen. Der Stadtstaat ist reich, auch ohne eine eigene Landwirtschaft zu haben.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Steuererklärung von vor 12 Jahren, alte Rechnungen und Belege, irgendwann sollen sie weg und zwar spurlos. Ann-Kathrin Stracke sagt im Verbrauchertipp wie.
Sie stehen jahrelang in den Regalen und sollen dann plötzlich weg. Die Rede ist von Akten. Einige Menschen wollen sie noch digitalisieren, bevor sie diese in den Aktenvernichter stecken. Oder sollten es größere Mengen sein, sie an eine Firma weitergeben, die ihre Akten dann spurlos vernichtet. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, rät Verbrauchern, auf sogenannte DIN-Norm zu achten, wenn sie sich einen Aktenvernichter kaufen wollen. Dabei geht es vor allem um die genormte Zerkleinerungsstufe, so nennt es das BSI. Das ist eine Sicherheitsstufe, die für die Zerkleinerung von Akten in Deutschland angewandt wird. Matthias Hufländer, Anwalt bei der Verbraucherzentrale in Bremen, rät den Kunden, diese DIN-Norm zu berücksichtigen, um Akten spurlos zu vernichten.
In den DIN-Normen steht genau drin, in welchem Abstand Papiere geschnitten werden müssen, damit sie sozusagen hinterher nicht wiederhergestellt werden können. Wenn es sicher geschreddert worden ist mit einem entsprechenden Gerät, kann es auch in den Papiermüll gegeben werden.
Akten zu vernichten betrifft nicht nur einzelne Verbraucher, sondern auch kleine und mittelständische Unternehmen sowie große Konzerne gleichermaßen. Es gibt Unternehmen, die sich genau darauf spezialisiert haben. Auch hier gelten strenge Sicherheitsstufen, erklärt Walter Passmann, Geschäftsführer der Documentus Köln GmbH.
Wo beginnen die Sicherheitsbereiche? Wie werden die Zugänge gesichert? Wie wird protokolliert, wer sich zu welchem Zeitpunkt in welchem Sicherheitsbereich aufgehalten hat?
Das Ziel des Unternehmens sei es zudem, die Digitalisierung von Akten auszubauen. Bei dieser Tätigkeit unterliegen sie der Europäischen Datenschutzgrundverordnung und sind zudem bestimmten DIN-Normen verpflichtet.
Wir sind eben ausgerichtet, mit unserer Infrastruktur große Mengen zu digitalisieren und die daraus resultierenden Daten entsprechend aufzubereiten und für die Zielsysteme der Kunden, man nennt es DMS-Systeme, so aufzubereiten, dass diese Datensätze auch direkt in diese Zielsysteme gehen.
DMS-Systeme sind sogenannte Datenmanagementsysteme. 20 bis 25 Euro koste es im Schnitt, einen Aktenordner digitalisieren zu lassen, so der Geschäftsführer. Doch Daten lassen sich nicht nur durch Unternehmen digitalisieren. Verbraucher können sich auch spezielle Programme oder Apps herunterladen, um ihre Daten zu digitalisieren. Matthias Hufländer, Anwalt bei der Verbraucherzentrale in Bremen, rät den Kunden, beim digitalen Archivieren von Daten auf deren Sicherheit zu achten.
Besser lokal speichern auf einer Festplatte, die mir auch physisch sozusagen zu Hause zur Verfügung steht, als eine digitale Lösung zu wählen.
Von einer Cloud-Lösung rät er nicht grundsätzlich ab, doch warnt er davor, sich wichtige Daten dort zu speichern, da diese möglicherweise gehackt werden könnten.
An Katrin Stracke. Alle Beiträge gibt's auch auf deutschlandfunk.de und auf unserer App DLF Audiothek. Ab 12:10 Uhr geht's hier genauer um Ausgangsbeschränkungen. Tschüss, sagt Jule Reimer.